Ja, liebe Brüder und Schwestern, ich grüße Sie und euch. Wenn das zu laut ist, Markus Andreas, ein bisschen runter, dann guckst du. Ja, freue mich, dass wir hier versammelt sein können, ein bisschen improvisiert. Also für diejenigen, die im Gemeindesaal sind, wir müssen noch so 2-3 Wochen, denke ich mal, da mit diesem Provisorium leben. Aber ich denke, wir kommen irgendwie zurecht. Es war eben ganz leise, kaum einer hat gesprochen, das war richtig wohltuend. Sonst immer, wenn ich komme, dann sind sie alle im Gegenüber an den Tischen immer so. Also ich überlege mal, ob wir das nicht zukünftig beibehalten, alle so frontal wie in der Uni im Hörsaal. Nein, Spaß beiseite, schön, dass Sie trotzdem den Weg gefunden haben, dass wir hier zusammenkommen können und wollen heute weitermachen in dieser Bibelstundeneinheit eine Handvoll Einzelfragen. Als wir vor einigen Monaten nochmal bestimmt haben, wie es denn weitergehen soll, hatten Sie ja eigene Themen genannt, da werden wir dann zu kommen in den nächsten Wochen halt. Aber es war eben der Beginn mit verschiedenen Einzelfragen und wir werden nächste Woche die letzte Einheit haben zum Thema Geld und diese Woche ganz spannendes Thema, das 1000-jährige Reich. So war es benannt. Es haben sich einige Leute auch gemeldet, das war sehr seltsam bzw. sehr interessant. Die haben gesagt, oh, ich freue mich so besonders auf die Stunde, das gibt es sonst nicht, dass Leute extra schreiben halt, zu sagen, oh, das ist ganz wichtig. Und ich sage das schon mal vorweg, nicht, dass Leute hinterher enttäuscht sind. Ich kann mir gut vorstellen, warum die sich freuen auf die Stunde, weil die Erwartungshaltung vielleicht diese ist, dass man sagt, zum 1000-jährigen Reich, da legt der Pastor Latzel jetzt mal die große Zeitrechnung hin und erklärt uns mal die Dinge. Also wer mit der Erwartungshaltung heute gekommen ist oder auch zugeschaltet ist, an der Stelle auch liebe Grüße an die Internetgemeinde und Telefonzuhörer, den muss ich ein bisschen enttäuschen. Ich werde das Thema ganz anders rangehen, werde im Verlauf des Abends auch sagen, warum ich das so mache und warum ich von diesen ganzen unterschiedlichen Lehrmeinungen und Berechnungen so gut wie nichts halte, die dort angestellt werden, aber da kommen wir im Laufe des Abends zu. Wir wollen beginnen mit einer Andacht. Ich habe einen Vers mitgebracht aus dem Wochenpsalm, das passt sehr gut, nicht nur weil es der Wochenpsalm ist, sondern weil es uns auch hineinführt, eben in dieses Thema von etwas, sage ich mal, von ganz weit her holt und jetzt hinführt. Wir sprechen ja über das 1000-jährige Reich, das ist ja 1000 Jahre, das ist ja ein Zeitbegriff. Und das Wort, das ich Ihnen mitgebracht habe aus Psalm 31, der Vers 16, da heißt es, meine Zeit steht in deinen Händen, meine Zeit steht in deinen Händen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Herr lieber Herr Hallert, wollen ich jetzt bitten für die Andacht, aber auch für den gesamten Verlauf der Bibelstunde um dein Mitgehen, deine Behütung, deine Bewahrung, aber vor allen Dingen dein Ansprechen. Wir wollen uns beschäftigen mit diesem nicht einfachen, aber doch sehr für viele Leute sehr interessanten Thema der 1000 Jahre des Friedensreiches, was kommen wird, wo der Satan gebunden ist, Herr. Und wir wollen dich bitten, dass du es schenkst, dass durch diesen Abend so ein Stück weit Erhellung, ein bisschen mehr Klarheit in dieses Thema hineinkommt. Das kann nicht gelingen, weil ich irgendwas wüsste, sondern nur, weil du einfach deinen Segen gibst, Herr, weil du Menschen ansprichst. Und darum wollen wir dich bitten für die Andacht, aber auch für alles Weitere, Herr. Sei du bei uns, segne du uns im Reden und im Hören deines heiligen und lebendigen Wortes. Amen. Meine Zeit steht in deinen Händen und ich möchte 3 Dinge über die Zeit sagen, gerade auch im Vorgriff auf das, was wir dann inhaltlich über die 1000 Jahre, über das 1000-jährige Reich besprechen. Ich möchte erstens etwas sagen über die Relativität der Zeit, zweitens über das Ende der Zeit und drittens über die behütete Zeit. Meine Zeit steht in deinen Händen. Erstens die Relativität der Zeit. Zeit ist relativ. Das wusste die Bibel schon, bevor Albert Einstein das dann wissenschaftlich entdeckt hat. In der Bibel lesen wir, 2. Petrus 3, Vers 8 bis 10, eines aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finden. Es wird aber der Herrntag kommen wie ein Dieb, denn wird den Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen. Und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Also bei Gott, das ist ganz wichtig, ist Zeit relativ. 1000 Jahre sind vor ihm wie ein Tag. Genau dasselbe wird auch nochmal im Psalm 90 erwähnt. Vor dir sind 1000 Jahre wie ein Tag. Zeit ist relativ. Und das ist nicht nur bei Gott so, das ist auch die tatsächliche Wahrheit dieses Lebens. Wir können uns das nicht vorstellen. Wir denken ja immer, 1 Minute, 2 Minuten, 60 Minuten, 1 Stunde, 24 Stunden, 1 Tag, 365 Tage, 1 Jahr und so geht das alles weiter. Als sei das alles eine lineare Rechnung, aber das stimmt nicht. Das ist keine feste Konstante. Je schneller Sie sich im Raum bewegen, desto langsamer vergeht die Zeit. Ich mache Ihnen das deutlich an einem Beispiel aus der Physik. Ich erzähle Ihnen jetzt kein Märchen. Also, Wenn es ein Raumschiff gäbe, das annähernd Lichtgeschwindigkeit fliegen könnte, also knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde, und sie würden sich, hätten einen Zwillingsbruder, sie wären 20 Jahre alt, sie würden sich von ihrem Zwillingsbruder verabschieden, würden sich in diese Rakete setzen und würden zu einem Stern fliegen, der von dieser Erde 5 Lichtjahre entfernt ist, also 5 Jahre fliegen und dann wieder direkt zurückfliegen. Und sie würden so etwa mit 370.000, also nicht ganz Lichtgeschwindigkeit, etwa 370.000 Kilometer pro Sekunde fliegen. Sie würden zurückkommen, wären nach 10 Jahren wieder hier. Ihr Bruder wäre 30 Jahre, sie wären 26 Jahre. Sie sind nicht gealtert. Das ist nicht etwas, was ich Ihnen erzähle. Das ist naturwissenschaftlich erwiesen. Je langsamer Sie sich, je schneller Sie sich im Raum bewegen, desto langsamer vergeht die Zeit. Relativität der Zeit. Das ist ganz wichtig, wenn wir auch uns mit dem tausendjährigen Reich beschäftigen, mit 1000 Jahren. Nicht nur in der Wissenschaft ist das erwiesen, dass die Jahre relativ sind, sondern das ist auch das, was Gott uns sagt. Das ist ganz wichtig, wenn wir Berechnungen anstellen, das ist etwas ganz Entscheidendes. Zeit ist relativ. Nicht nur von der tatsächlichen messbaren Zeit, natürlich, das wissen wir alle aus dem Erleben. Nicht jeder Tag, nicht jeder Monat, nicht jeder Lebensabschnitt hat für uns auch im Rückblick dieselbe Zeit. Es gab Zeiten, wo manche Tage ellenlang wurden, wo gar nichts zum Ende kam. Schwere Tage, im Krankenhaus, in Abschied nehmen. Und es gibt Zeiten, die sind ganz kurz, die vergehen wie im Flug. Fahren Sie mal in Urlaub und verbringen Sie 3 schöne Wochen. Da sahen Sie hinterher, wo ist die Zeit nur hingegangen. Die Zeit ist relativ. Auch meine Zeit, meine Lebenszeit. Diese 60, 70, 80, vielleicht 90 Jahre, die daherkommt, das ist alles nur relativ. Aber auch diese relative Zeit ist, und das ist ganz wichtig, in der Hand des lebendigen Gottes. Meine Zeit, wie alle Zeit, ist in den Händen des lebendigen Gottes. Das ist das Erste, die Relativität der Zeit. Zweitens, über das Ende der Zeit. Das Tolle ist, dass wenn wir jetzt über 1000 Jahre sprechen, in Offenbarung 20, wo das geschrieben wird, dass zu diesem Zeitpunkt Zeit schon abgeschafft ist. Ich habe Ihnen einen Text mitgebracht, Offenbarung 10, da heißt es: Und der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand auf zum Himmel und schwor bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Auch das ist ganz wichtig, es gibt einen, der ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der den Himmel geschaffen hat und was darin ist und die Erde, was darin ist und das Meer, was darin ist. Es soll hinfort keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen, wenn der 7. Engel seine Stimme erheben und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündigt hat, seinen Knechten, den Propheten. Genesis 1,5 lesen wir, dass die Zeit begonnen hat. Gott schuf Himmel und Erde und daraus wurde der erste Tag. Aber es gibt ja auch Genesis 1,1 bis 1,4. Da ist ja nicht nichts, da ist schon etwas. Da war das Tohuwabohu. Gott schafft und dann beginnt die Zeit, aber er schafft die Zeit auch wieder ab. Also die Zeit, in der wir denken, in der wir rechnen. Das heißt, da gibt es ein Ende der Zeit und zwar als Ganzes. Gott hat Himmel und Erde gemacht, hat Tag und Nacht gemacht, die Sonne und die Sterne, alles. Er hat Zeit geschaffen, hat einen Anfang der Zeit gesetzt und er setzt auch ein Ende der Zeit. Aber er ist natürlich über alledem. Er ist ewig. Er war von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ewigkeit lässt sich in Zeit nicht fassen. Das ist das Denkgebilde der Bibel. Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Diese Zeit, diese Ewigkeit. Und mit unserer kleinen begrenzten Zeit, nicht nur die Erdenzeit, die dann wie viele tausend Jahre auch bestehen mag, mit unserem 80, 60, 70 Jahren sind wir reingefasst in eine begrenzte Zeit, das Ende der Zeit. Nicht nur diese Erde hat einen Anfang und ein Ende, das ganze Kosmos, sondern auch unser Leben. Wir nennen das dann Geburt und Sterbedatum halt. Das können wir sagen, Anfang und Ende. Auch das ist Anfang und Ende der Zeit. Und da gehen wir alle drauf zu, auf das Ende der Zeit. Nicht nur auf das absolute, finale Ende, wenn alles eingesammelt wird, wenn der Engel schreien wird und es gibt gar keinen Tag und Nacht mehr, gar keine Zeitrechnung mehr. Wir gehen auch zu auf unser persönliches Ende. Noch da wieder dieses Wort, meine Zeit steht in deinen Händen. Und wenn ich das weiß, dass Zeit relativ ist, dass Zeit ein Ende hat, meine Zeit wie die gesamte kosmische messbare Zeit, dann ist es wunderbar zu wissen, dass es eine behütete Zeit ist. Eine behütete Zeit, auch dazu habe ich Ihnen ein Wort aus der Bibel mitgebracht, Psalm 90, das ist so ein Text, der die Zeit hier auf Erden reflektiert, der davon spricht, dass die Menschen 70 werden, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre, der auch nochmal davon spricht, dass eben 1000 Jahre vor Gott sind wie der Tag, der gestern vergangen ist, aber der damit beginnt und sagt, Herr, du bist unsere Zuflucht für und für, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Auch hier wieder genau diese Formulierung, wie eben aus dem Buch der Offenbarung. Da gibt es einen ewigen Gott. Und das dürfen wir wissen. Wir stehen mit unserer Zeit, mit all dem, was wir verstehen und nicht verstehen, mit allem, was passiert und nicht passiert, in den Händen dieses lebendigen Gottes, in den Händen des Gottes, der für uns auf Golgatha gestorben ist. Wir haben ja heute Aschermittwoch, wir beginnen heute die Passionszeit. Wir sind geborgen mit all dem, was wir auch an Zeit nicht verstehen, was wir auch nicht fassen und halten können, in den uns liebenden Händen des Gottes, der für uns diese Hände auf Golgatha hat durchbohren lassen. Das einfach so einige theologische, aber auch insgesamt kosmologische Überlegungen zum Thema Zeit, die uns gleich noch begleiten werden, wenn wir über das Millennium nachdenken, über die 1000 Jahre. Meine Zeit steht in deinen Händen, über die Relativität der Zeit, über das Ende der Zeit und über die behütete Zeit. Amen. Ja, lieber Herr Heiland, das wollen wir dir von Herzen Dank für sagen, dass unsere Zeit in deinen Händen steht. Du hast uns den heutigen Tag gegeben. Du bist jetzt bei uns, dass du uns hier hingeführt hast, hier in den Gemeindesaal. Du hast uns an die Geräte gesetzt, Herr, und wir gehören dir. Du hast uns diese Zeit geschenkt, diesen Tag und auch jeden Tag, der noch kommen wird. Und danke, dass diese Zeit, diese Tage und Jahre, die wir vielleicht noch haben, in deinen Händen geborgen sind. Und danke, Herr, über all das, was wir nicht verstehen können, wie Zeit ist und wie sie sich gestaltet, dass wir wissen dürfen, final sind wir immer wieder geborgen. In deinen uns liebenden und guttunenden Händen, Herr. Amen. Wir wollen gemeinsam singen, das Lied 159. Ich habe ein bekanntes rausgesucht, das wir am Sonntag auch gesungen haben, weil wir haben keine Klavierbegleitung. Wir wollen alle 5 Liedstrophen singen. Auf dein Wort will ich trauen. 159. Marco, stimmst du an? Wenn du nicht Klavier stimmst, musst du abstimmen.
Auf meine
Ja, tausendjähriges Reich. Ich möchte Ihnen im zweiten Punkt dieser Bibelstunde heute Abend so unterschiedliche Lehrmeinungen so ein bisschen grob vor Augen stellen. Das kann wirklich nur ganz, ganz grob sein. Man kann sich in diesen Dingen komplett verlieren, weil diese Lehre vom tausendjährigen Reich und nicht nur die, sondern eben wie genau alles abläuft, wann das kommt, wie das aussieht, wie auch die anderen beschriebenen Ereignissen der Bibel in der Endzeit damit im Verhältnis stehen, die werden ganz unterschiedlich gefüllt. Also man kann als erstes eine große Richtung sehen in der Theologie, den sogenannten Dispensationalismus. Dispensation heißt so viel wie Haushaltung, Verwalter, oder man könnte auch Verwaltung sagen, so die Zeitalter Gottes. Da geht man von aus, dass eben die Bibel eingeteilt ist in verschiedene, klar abgegrenzte Zeitalter, wo ein Zeitalter vom anderen abgelöst wird. Und die gesamte Heilsgeschichte von der Schaffung der Welt bis hin eben, wenn das himmlische Jerusalem kommt, ist eine Abfolge von verschiedenen heilsgeschichtlichen Epochen, die aber auch von den unterschiedlichen theologischen Lehrern ganz unterschiedlich gefasst werden. Also da gibt es jetzt irgendwie keinen Konsens, dass es sagt, es gibt jetzt 5, 7, 8 oder 15 Heilszeitalter, sondern je nach Gutdünken und je nach theologischer Erkenntnis und was man in der Bibel irgendwo für Zeiten setzt, halt, gibt es ganz unterschiedliche Zeitalter. Ganz grob kann man sagen für den Dispensationalismus, dass es ein großer Schnitt ist, das Kommen Jesu, also das, was vor 2000 Jahren war. Dann kommt als zweites das Wiederkommen Jesu, also Jesu kommt erstmal, es gibt auch eine Sonderform, komme ich gleich noch, wo dann erst das tausendjährige Reich ist, also Jesu kommt dann wieder, dann gibt es die Entrückung, dann gibt es die Trübsalzeit, dann gibt es das Millennium, also Millennium sind tausend, das nennen wir das tausend, die tausend Jahre, das tausendjährige Reich. Und dann kommt das Endgericht und dann kommt das himmlische Jerusalem. Das ist so ganz grob so eine Abfolge halt, die man finden kann in vielen Lehren, in vielen Dingen, die dann über die Endzeit sprechen. Ich habe Ihnen mal eine Sache so mitgebracht, wo dann einfach so Zeitalter noch ein bisschen stärker aufgetreten sind halt bei Scofield. Da ist zum Beispiel die Zeit der Unschuld, von der Erschaffung des Menschen bis zum Sündenfall, die Zeit des Gewissens, vom Sündenfall bis zur Sintflut, die Zeit der menschlichen Regierung, von der Sintflut bis zur Berufung Abrahams, die Zeit der Versprechen, von der Berufung Abrahams bis zum Auszug aus Ägypten, dann die Zeit des Gesetzes, vom Sinai bis zu Jesus Christus, dann die Zeit der Gnade, von Pfingsten bis zur Entrückung und dann die Zeit des Königreiches, von der Entrückung bis zur Ewigkeit. Also das auch nur ganz grob, das wird natürlich wesentlich feiner ausgeführt, aber da gibt es unterschiedliche Dinge. Auch die Bibel gibt so Anhaltspunkte, wenn man beispielsweise den Stammbaum Jesu sieht, dann ist er ja ganz unterschiedlich aufgeteilt und einmal hat er so eine Dreigliederung halt, wo dann gesagt wird halt, aha, das von Abraham bis David, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft, von der babylonischen Gefangenschaft bis Jesus, das sind auch so Dispensien halt, wo so Abläufe sind. Auch das ist, wie gesagt, ein gängiges Bild zu sehen. Es gibt klare Strukturen, Anfang und Ende eines Zeitalters. Und da spielt das Millennium, also die 1000 Jahre, auch etwas, wo irgendwann klarer Beginn ist, wo irgendwann in der Zukunft die kommt, irgendwann das beginnt und irgendwann das nach 1000 Jahren noch abgeschlossen sein wird. Dann gibt es andere Theologen, die sagen, ja, das tausendjährige Reich wird nicht mit einem Mal so kommen, sondern das wird sich eher stärker ja, evolutionistisch entwickeln. Da wird die Zahl 1000 symbolisch verstanden. So wie wir das eben auch gehört haben, eben in 2. Petrus 3, in Psalm 90, Vers 4, 1000 Jahre sind für die wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Da wird sich davon gelöst, eben in wirklich diesem linearen Zeitverständnis zu gehen, dass wir rechnen können, 1000 Jahre, 365 Tage halt, sondern dass gesagt wird, nein, bei Gott ist die Zeitrechnung eine andere. Das heißt, man hat einfach einen anderen Blick aus der Bibel. Auch das kann man biblisch belegen. Das ist jetzt alles, was ich Ihnen vorstelle, wenn Sie gleich fragen, was ist denn richtig? Das ist genau die Krux bei der Geschichte. Je nachdem, welche biblische Stelle ich wie gewichte und wie ich das in meinem Puzzle zuordne, komme ich zu unterschiedlichen Aussagen. Ich sage aber auch gleich, warum wir die Verschiedenheit haben. Da ist es, wie gesagt, so, dass eben die von Jesus ausgeübte Gottesherrschaft für eine beschränkte Zeit ganz deutlich hier auf Erden sein wird. Und da ist der Ablauf so, erstens ist das Kommen Jesu, was gewesen ist, also vor 2000 Jahren, als Jesus gekommen ist. Dann wird das Millennium anbrechen. In diesem Millennium ist aber auch die Trübsalzeit enthalten. Dann wird das zweite Jesu kommen, dann das Endgericht halt. Also ich habe hier noch jeweils Vertreter, das zum Beispiel Origenes, aber auch viele andere zeitgenössische Theologen, die das vertreten, auch das eine Art, das zu sehen. Dann gibt es den Postmillianismus, also Post und Prä. Post heißt ist immer bezogen auf das Kommen Jesu und das tausendjährige Reich. Das ist immer so eine Frage, ist das tausendjährige Reich nach dem zweiten Kommen Jesu oder davor? Oder schlägt das irgendwie zusammen? Also das ist ganz unterschiedliche Lehrmeinung. Im Postmillennialismus ist es so, dass Jesus nach dem tausendjährigen Reich kommen wird. Und dieses entwickelt sich durch die Verkündigung auf der Erde langsam progressiv dahin. Das ist so ein bisschen Kulturprotestantismus, die dann so hinlaufen sozusagen. Ja, die Menschen verbessern sich, haben eine höhere Erkenntnis und dann irgendwann bricht das letztlich hier an. Aber Jesus kommt nach dem tausendjährigen Reich. Also hier ist der Ablauf, erstes kommen Jesu auf die Erde vor 2000 Jahren, die Zeit der Entwicklung, dann das Millennium, darin wiederum die Trübsalzeit und dann das Kommen Jesu und das Endgericht. Dann gibt es den sogenannten Prämillianismus, also das Kommen Jesu ist vor dem Millennium halt. Und hier ist besonders, gerade bei diesem Prämillianismus, die Betonung der Rolle Israels. Das ist immer eine Sache, manche blenden Israel sehr stark aus. Bei vielen Auslegern ist Israel sehr stark, hat gerade im Prämillianismus eine große Bedeutung, dass Israel wieder zu der Weltmacht wird. Da werden auch so Spekulationen mit einem dritten Tempel und sonst irgendetwas angestellt, was kommen würde. Da ist der Ablauf so, Jesus kommt, erste Kommen, also vor 2000 Jahren, dann kommt die Trübsalzeit, dann zweite Kommen Jesu, Entrückung, dann das Millennium, dann das Endgericht. Wird auch von vielen Sekten vertreten, Bibelforscher und sowas, die diesen Prämillianismus vertreten. Also es gibt ganz unterschiedliche Dinge in der Bibel und die alle berufen sich auf die Bibel. Das sind alles ganz, ganz intensive Leute, was ich Ihnen aufgeschrieben habe hier, Jonathan Edwards, Charles Finney, das sind ganz bibeltreue Leute. Das sind jetzt nicht irgendwelche Theologen von der Universität, die historisch kritisch wären, die beschäftigen sich mit den Themen überhaupt nicht, sondern das ist etwas, was ureigens auch wirklich in die fromme Gemeinde hineingehört. Die Frage, wie werden die Abläufe in der Endzeit sein? Und wenn Sie jetzt fragen, wie sieht das aus, werde ich gleich im dritten einige biblisch belastbare Aussagen treffen zum tausendjährigen Reich oder zu den tausend Jahren besser gesagt. Aber ich weigere mich, gewisse Abläufe zu beschreiben. Geht gar nicht. Weil man dann hingehen müsste und vieles an Spekulation anstellen würde. Ich habe das schon häufiger auch hier in der Bibelstunde gesagt, ich will es heute noch einmal wiederholen. Wenn wir uns vorstellen, wir hätten, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 1000 Aussagen in der Bibel zur Endzeit. Ich kann jetzt nicht sagen, sind es 1500 oder sind es 800. Man muss aber dann nicht nur die Offenbarung nehmen, man muss die Paulusbriefe, die Evangelien im Alten Testament, die ganzen Esra, die ganzen Propheten nehmen. Das sind so viele Sachen im Bücher Mose. Also ich sage aber, wir hätten mal 1000 Aussagen zur Endzeit. Und die hätten jetzt wie so ein Puzzle vor uns liegen. Aber diese Puzzle gehen nicht wie so ein Puzzle von Ravensberger ineinander, dass man das zusammenlegt und am Ende vom Tag habe ich ein Bild, das funktioniert. Wenn ich dann lange genug nur geprobt habe, ist alles hundertprozentig eingepasst. Sondern diese Dinge sind nicht miteinander verbunden, sondern sie sind einzelne Aussagen, die für sich belastbar sind. Aber je nachdem, wie ich die jetzt hier an so ein Bild an die Wand klebe, kriege ich ein unterschiedliches Bild. Vor allen Dingen dann, wenn ich anfange, die Zwischenräume zwischen den einzelnen Puzzleteilen, die ja nicht genau passen, mit eigenen Farben auszumalen. Wenn dann nicht mehr belastbare Bibelaussage ist, sondern wenn an diese Stelle Spekulation tritt, gerade beim tausendjährigen Reich, was ich da schon für einen Schrott von gläubigen Leuten gelesen habe, das ist Hanebüchen. Wenn man das nimmt, was in der Bibel steht, ist das ganz wenig, das werden wir gleich sehen, das ist direkt, sind das gerade mal 4 Verse. Und was daraus gemacht wird für so ein Herrlichkeitsreich, ein goldenes Zeitalter, was dann alles, das steht ja gar nicht in der Bibel. Das steht da überhaupt nicht drin, das ist reine Spekulation. Aber wenn sowas erstmal in der Welt ist, dann gehen die Spekulationen weiter. Also auch der Begriff zum Beispiel tausendjähriges Reich, auch wenn ich den gerade gebraucht habe. Es steht nirgends in der Bibel das Wort Reich. Es steht, dann kommen die tausend Jahre, Millennium, tausend Jahre. In der Lutherbibel ist das überschrieben. Wenn Sie das lesen, Offenbarung 20, die Überschrift lautet tausendjähriges Reich. Die Überschriften der Bibel über den Psalmen, alles, die stehen nicht im Urtext. Die haben nichts mit dem Bibeltext zu tun. Es ist quasi nur eine kleine Zusammenfassung, auch dass man sich orientieren kann. Die sind hilfreich, aber die führen einen auf eine falsche Spur, wenn man das für bare Münze nimmt. Nochmal, das Wort tausendjähriges Reich kommt so überhaupt gar nicht in der Bibel vor. Tausend Jahre schon. Aber das ist schon wieder was ganz anderes. Es impliziert zu sagen, es muss ein Reich geben. Es muss eine Weltherrschaft geben. Es gibt dort eine Regierung, ganz klar, aber wird die Regierung, wir werden das gleich sehen, so tatsächlich aussehen, dass die eine staatliche Macht innehaben? Wie wird das tatsächlich in concreto sein? Sagt die Bibel nichts zu. Jetzt dürfen wir natürlich darüber nachdenken und wir können uns auch selber Gedanken machen und zu Ergebnissen kommen. Das ist vollkommen legitim. Aber es wird schwer, wenn man sagt auf einmal, das ist jetzt die Lehre. Deshalb sagte ich eben zu Beginn der Bibelstunde, wenn jetzt jemand gekommen ist und sagt, ja, der Pastor Latzel, der bringt jetzt eben seine 5 Seiten mit und dann hat er mal alles zusammengefasst und könnte das zusammenstellen. Ich sage Ihnen, wenn Sie damit kommen, ich habe zu Anfang, als ich zum Glauben gekommen bin, genauso auch gedacht. Mich hat das fasziniert und ich habe genau angefangen zu puzzeln und ich hatte auch meine Dinge. Aber je länger, je mehr war mir klar, das kannst du nicht machen, das geht nicht, das ist unlauter, weil man tatsächlich diese Zwischenräume selber malt und notwendigerweise, wenn man zu solchen Ergebnissen kommt, eigene Gedanken, eigene Spekulationen oder sagen wir es mal besser, Indizien nimmt, die aber als Beweise nimmt. Und jeder, der schon mal einen Krimi gesehen hat, wissen Sie, da sagt der Staatsanwalt immer zum Kommissar, also das ist ja kein handfester Beweis, das ist ja nur ein Hinweis, das ist nur ein Indiz. Und genauso ist es in der Bibel, da müssen wir aufpassen. Wir müssen bei den handfesten Aussagen bleiben und nicht sagen, unsere Indizien dann so weiterspecken. Da kommen Spekulationen, das könnte so sein. Aber das zeigt uns gerade das Nachdenken über das tausendjährige Reich. Ich gebrauche jetzt trotzdem den Begriff weiter, über die 1000 Jahre. Und wie gesagt, die gesamten Abläufe sind, dass wir sagen, wir können es nicht wissen. Ich habe vor einiger Zeit mit einem lieben Bruder noch mal kurz über diese Bibelstunde auch gesprochen. Der sagte auch, ich freue mich. Und er sagt, ja, früher hätten die Brüder immer gesagt, man kann es nicht wissen, wir müssen es glauben. Und das ist ganz wichtig, was diese Geschichten insgesamt bei diesen Endzeit-Dingen angeht. Wir können es nicht wissen. Wir können es nur glauben, auch wenn Jesus auch gerade um die Datierung, spätestens dann, wenn Leute anfangen, die Dinge in die Weltgeschichte reinzubringen, die sagen, ich habe hier die Bibel verstanden und jetzt knüpfe ich all das, was ich verstanden habe, mit Ereignissen zusammen, die heute passieren und dann rechne ich das weiter und dann kann ich berechnen, wann Jesus wiederkommt, wann die Trübsalzeit angefangen hat und alles. Und wenn diese Dinge kommen, dann wissen sie spätestens dann, das kann nichts Richtiges sein, auch wenn das nette und gläubige Leute sind, aber da ist alles falsch, weil Jesus weiß die Zeit nicht, also brauchen wir erst gar nicht anfangen, da mit dem Taschenrechner oder mit dem Rechenschieber irgendwelche Dinge zu betrachten. Glauben ja, und das ist wichtig, ich komme gleich zu den belastbaren Dingen, die wir glauben können und dürfen. Aber dass wir sagen, wir nehmen diese belastbaren Dinge und fügen die dann irgendwie zu einem Bild zusammen, weil wir dann Wissen hätten, das haben wir nicht. Wir sind jetzt, so sagt es der Korintherbrief, in einer Zeit, wo wir das Vorläufige haben. Wenn wir eines Tages bei Jesus sind, dann werden wir das alles verstehen, auch wie diese Dinge tatsächlich zu verstehen sind. Das, wie gesagt, einfach nochmal so zu diesen unterschiedlichen Lehrmeinungen und zu diesen ganz unterschiedlichen Dingen, wie einfach auch das die 1000 Jahre, wie die tatsächlich dann verortet werden halt von guten, gläubigen Leuten in ihrer Lehre ganz unterschiedlich. Und da müsste man eigentlich im Ergebnis sagen, der eine hat Recht, der andere hat Unrecht. Nein, die gewichten nur Bibelstellen unterschiedlich und haben unterschiedliche Indizien, unterschiedliche Spekulationen herangeführt und kommen deshalb zu sehr, sehr unterschiedlichen Zeitberechnungen und Zeitstrahlen, die sie dann präsentieren. Jetzt können wir natürlich nicht dabei stehen bleiben und sagen, man kann da überhaupt nichts machen, sondern wir müssen schon sagen, was können wir denn Belastbares sagen? Ich werde jetzt nicht über die gesamte Endzeit sprechen, aber ich werde sprechen über eben diese 1000 Jahre, über das Millennium, werde ein bisschen was sagen, was vor dem Millennium ist, was nach dem Millennium ist und auch was in dem Millennium natürlich ist. Dem Millennium voraus, also diesen 1000 Jahren, wie immer dieser Zeitabschnitt auch sein wird, ist es so, dass dort eine Epoche der Heilsgeschichte und Weltgeschichte kommen wird, wo furchtbare Dinge über diese Welt kommen. Kann sein, wir sind auch schon mittendrin, das weiß ich nicht, ich vermag es nicht zu beurteilen. Da wird in der Bibel von gesprochen, dass die 4 apokalyptischen Reiter kommen. Der rote Reiter, das rote Pferd, steht für Krieg und Tod, der schwarze Reiter für Inflation und Tod, der fahle Reiter für Krankheit und Tod, aber es gibt auch den weißen Reiter, es gibt Jesus Christus, die werden kommen. Dann wird es eine Ausgießung der 7 Zornesschalen geben, auch das ist beschrieben, als ganz furchtbares Wirken auf der Erde, wo eben das Lamm Gottes seinen Zorn über der Welt ausgießt, der Zorn Gottes. Babylon, was immer Babylon ist, da dachten Leute an das Römische Reich, da dachten Theologen in der Reformation an die katholische Kirche halt, da dachten Leute an das Dritte Reich vor 70 Jahren. Das wird Babylon untergehen und unmittelbar vor Beginn der 1000 Jahre wird das Tier und der falsche Prophet überwältigt. Das sind nicht der Satan, es gibt ja so eine Gegentrinität des Tieres, des falschen Propheten und der Satan, das sind 3. Diese beiden, Tier und falscher Prophet werden überwältigt und sie werden in den feurigen Pfuhl geworfen. Also die sind schon beendet. Der Satan selber wird unmittelbar vor dem Millennium überwältigt, aber nicht in den feurigen Pfuhl geworfen, sondern in den Abgrund, wo immer das auch ist. Auch das ist noch eine spannende Sache. Was ist der Abgrund? Totenreich vermutlich. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ja, das ist auch schon die Hölle, aber der wird nochmal geholt. Aber dann wird hingegangen und er wird gefesselt, und zwar für 1000 Jahre. Das heißt, das können wir sagen, auch gleich jetzt belastbar, das sind wir dann im Millennium, für diese 1000 Jahre, für diesen Zeitabschnitt ist die Macht des Teufels komplett gebunden. Da kann er nichts tun. Nach dem Millennium, also nach den 1000 Jahren, wird der Satan wieder aus dem Gefängnis entlassen und es wird einen furchtbaren, großen Endkampf geben halt. Er wird viele Völker mit sich bringen, halt Gog und Magog. Wir werden das alles gleich auch nochmal lesen, eben in Offenbarung 20. Und in diesem Kampf wird natürlich der Satan unterliegen und dann wird er ebenfalls für immer in den feurigen Pfuhl geworfen und da gequält für alle Ewigkeit. An diese große Schlacht, die der Teufel verlieren wird, schließt sich dann das Weltgericht und die zweite Auferstehung an. Für die einen nochmal zum ewigen Leben, nicht aus Glauben, sondern aus Werken, und zum anderen die ewige Verdammnis. Und dann ist die Weltzeit mit allem, was wir wissen, die ist vorher schon, ist die Zeit beendet, aber dann ist die Welt zu Ende, dann geht ja auch die Welt komplett unter und das neue Jerusalem kommt und die neue Welt wird vollendet werden. Das ist das, was vor dem Millennium ist und was nach dem Millennium ist. Das können wir tatsächlich so sagen, belastbar. Das können wir belastbar sagen. Für das Millennium, also für die 1000 Jahre, finden wir in der Bibel direkt lediglich 3 Verse, nicht mehr und nicht weniger. Also das ist relativ dünn. Ich lese Ihnen die auch mal vor, ich habe Ihnen den Text mitgebracht, Offenbarung 20, und zwar die Verse 4 bis 6. Die beschreiben nur das Millennium. Also wir haben ja heute Thema 1000-jähriges Reich, so war das gewünscht. Und das ist jetzt die Sache, die dort das beschreibt, diese 3 Verse. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren, um des Zeugnisses von Jesus, um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten, das Tier und sein Bild und sein Zeichen nicht angenommen hatten, an ihre Stirn und an ihre Hand und auf ihre Hand. Diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Aber über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christen und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen. Also das ist, wie gesagt, die einzigste direkte Beschreibung dessen, wie die Zeit der 1000 Jahre sein wird. Mehr ist es denn nicht. Jetzt gehen immer wieder Theologen hin und Leute hin und sagen, ja, es gibt ja andere Dinge, die dann zwar nicht direkt expresses Verbes davon sprechen, aber die schon andeuten, also beispielsweise 1. Korinther 15, 23 bis 26. Da heißt es denn, wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung als Erst in Christus, danach, wenn er kommen wird, die Christus angehören, aber danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Da sind natürlich Endzeit-Dinge besprochen, aber diese Stelle ist auch wieder schwer zu verstehen. Wenn ich das auch zeitlich einordnen will, ist das ganz schwierig, gerade auch mit dem Beginn der ersten Auferstehung. Die erste Auferstehung ist klar, die beginnt ja jetzt schon. Also wenn wir davon sprechen halt, nicht nur die Menschen, die dort beschrieben sind, die enthauptet worden sind, sondern erste Auferstehung ist schon jetzt, Schächere am Kreuz. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das heißt nicht, du bleibst jetzt noch Ewigkeit im Totenreich und dann eines Tages, sondern heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Also da ist schon ganz klar, dass tatsächlich, weil die erste Auferstehung jetzt passiert, vieles auch dafür spricht, dass das Millennium, 1000-jähriges Friedensreich, nicht etwas ist, was irgendwann zu einem Zeitpunkt passiert. Ich sage jetzt, vieles spricht dafür, damit will ich mich nicht festlegen, nicht zu einem späteren Zeitpunkt, sondern tatsächlich, dass da etwas ist, was schon angefangen hat. Und jetzt spreche ich wieder von Relativität von Zeit. Ich glaube ganz fest, dass wir uns von diesem Zeitbegriff von 1000 Jahren, was das angeht, entfernen müssen. Genauso auch bei denen, die mit ihm herrschen werden. Wenn wir das jetzt genau hier lesen in diesem Text, dann haben wir da gelesen, dass die enthauptet wurden um Jesu Willen und um des Wortes Gottes Willen. Enthauptet. Jetzt glaube ich persönlich nicht, aber das ist jetzt auch wieder eine Sache zu sagen, das geht über die Bibel raus, ich kennzeichne das eindeutig als, ja nicht Spekulation, aber als scharfes Nachdenken. Ich glaube, dass es nicht nur die Menschen sind, die enthauptet worden sind. Also wirklich physisch mit dem Beil, mit dem Schwert, mit ihrem Kopf vom Torso getrennt. Also wenn ich das wörtlich nehme, sind es nur die, die wirklich jetzt geköpft worden sind. Aber jetzt beispielsweise ein Petrus. Der ist gekreuzigt worden. So, der hat auch das Martyrium erlitten. Paulus ist gekreuzigt worden. Andere sind verbrannt worden, sind gevierteilt worden. Ich glaube, dass die alle mit hineinzufassen sind, auch in diese, die dort tatsächlich im tausendjährigen Reich, dort in dem Millennium mitregieren werden. Und vielleicht sogar noch weiter, wenn ich heiße, und die nicht das Tier angebetet haben und die nicht sein Zeichen an Hand und Stirn genommen haben. Jetzt muss ich aber auch wieder weiterdenken, zu sagen halt, ja, was kann denn das alles geheißen haben, die Widerstand geleistet haben? Wo haben sie denn ihr Zeichen nicht angenommen? Jetzt können wir über den Nationalsozialismus nachdenken, halt nicht, die das Zeichen nicht auf ihre Mützen genommen haben, halt nicht, die sich nicht irgendwie so eine SA, SS oder weiß der Kuckuck was für eine Mütze auf den Kopf gesetzt haben, halt nicht das Zeichen an die Hand angenommen, mitgegeben. Wir wissen ja, was die für Zeichen gegeben haben. Sieg und Heil, nicht, was alles gegeben wurde. Könnte man denken, ich sage jetzt, das ist auch wiederum Spekulation. Ich sage das jetzt alles Spekulation zu sagen, aber im Nachdenken darüber. Wer gehört alles dazu? Zu sagen, für mich, ich sage das jetzt mal von meinem Verständnis, gehe ich davon aus, dass auch wenn ich jetzt eines Tages mit 80 Jahren, weiß der Kuckuck, irgendwann am Schlaganfall sterbe, habe alles mal hier getan, versucht klar für Jesus zu leben, gehe davon aus, ganz klar, dass ich natürlich weiterleben werde bei der ersten Auferstehung, das weiß ich dabei bin und auch, dass ich da im Millennium mit dabei bin. Vermutlich, ich sage jetzt nochmal wieder, vermutlich schon direkt, wenn ich kommen werde, weil Gott ja in einer ganz anderen Dimension, in einer ganz anderen Zeit lebt, der Ewige. Das ist aber, wie gesagt, nicht belastbar. Das ist das, was ich denke. Belastbar können wir sagen, dass für die Zeit des Millenniums der Teufel, der Satan, keine Macht auf Erden hat. Das ist natürlich etwas, wo man sagt, ja, aber Pastor Latzner, wenn Sie in 80 Jahren sterben, oder wenn Sie mit 80 Jahren sterben, so in 30 Jahren, und wenn dann die Welt noch nicht untergegangen ist, dann wird der Widersacher vermutlich noch, wie gesagt, das kann ich nicht übereinander bringen. Das sind wieder so Sachen, die nicht kompatibel sind. Aber das müssen wir belastbar sagen. Der Satan hat im Millennium keine Macht auf Erden. Erste Auferstehung hat zu dem Zeitpunkt des Millenniums stattgefunden, halt. Ganz wichtig, nochmal nicht, dass wir das zusammenkriegen, so nach dem Motto, Millennium beginnt und damit auch die erste Auferstehung, sondern die beginnt definitiv mit dem Sterben Jesu. Die, die mit ihm auferstehen bei der ersten Auferstehung, das werden Priester Gottes und Priester Christi sein. Und sie werden über die Welt herrschen. Jetzt kommt aber das Besondere, dass nicht die ganze Welt sich dadurch komplett bekehrt, sondern das steht da nicht so nach dem Motto, dass wir da irgendwie besondere evangelistische Verhältnisse haben, obwohl die Welt unter dieser besonderen Gottesherrschaft steht. Also davon ist nicht die Rede, sondern es werden auch da noch Ungläubige bleiben. Die restlichen Menschen, die verstorben sind bis zu diesem Zeitpunkt, die sind wo immer auch im Totenreich und warten bis zum Weltgericht, bis sie dann hervorgeholt werden. Das ist die zweite Auferstehung. Ausdrücklich keine Beschreibung eines goldenen Zeitalters, tausendjähriges Reich, das ist ja auch so verbrämt worden von den Nazis, einmal ein Blick natürlich auf die Kaiserzeit, nicht, dass das erste Kaiserreich 1000 Jahre gewährt hatte, das zweite war ja relativ kurz, jetzt kam das dritte Reich, das wollte man wieder 1000 Jahre haben, aber eben auch diese theologische Überfrachtung, die wussten schon mit welchen Begriffen die arbeiten, halt nicht zu sagen, dieses goldene Zeitalter, was eben für das deutsche Volk anbrach, das ist übrigens ganz interessant, in wie vielen Bereichen die Nationalsozialisten ganz viele religiöse Dinge hatten. Also auch, das wissen Sie vielleicht auch, die Anfänge über die Thule-Gesellschaft, das war so ein halbgermanischer Splitterorden gewesen, ganz krude Vorstellung, wo ganz viel Okkultismus, aber eben auch Anleihen aus dem christlichen Glauben verwurstet worden sind. Und die das Denken der führenden Nationalsozialisten, Hess, Himmler, Hitler ganz, ganz stark geprägt haben, Streicher, das sind alles Leute, die dort sich erstmal aus so einem okkulten Bereich heraus bewegt haben, aber Dinge dann natürlich komplett aus der Bibel rausgelöst haben, mit ganz vielen Dingen überfrachtet haben halt. Aber eben auch dieser Begriff des tausendjährigen Reiches halt, wie gesagt, auch geschichtlich vor dem Hintergrund, aber eben auch mit diesen für sie theologischen Konnotationen besetzt haben halt, dass sie das jetzt bringen halt. Wichtig auch, dass nochmal die Dauer des Millenniums, auch wenn es 1000 Jahre sind, die Bibel selber schränkt das ein, man kann das gar nicht häufig genug tun, diese Relativität. Ja, es steht dort in Offenbarung 20.000 Jahre, aber die Bibel sagt eben, dass das gerade mit dieser Zahl, wenn jetzt stehen würde, 10.000 Jahre sind wie ein Tag, aber es steht genau zweimal in der Bibel, 1000 Jahre sind wie ein Tag. Also das heißt, auch da nochmal ganz genau hingucken, halt dieser, wo ich in der Andacht von sprach, die Relativität der Zeit. Das Dinge, die man belastbar sagen kann über eben das Millennium, auch über das, was davor und was danach ist. Und das ist niedergelegt vor allen Dingen, nicht nur, aber vor allen Dingen eben in diesem wunderbaren Kapitel Offenbarung 20. Das möchte ich uns gerne vorlesen und dann einige Dinge dazu sagen. Ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel obendrauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht gegeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten, das Tier und sein Bild, und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und an ihre Hand. Diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die anderen Toten wurden aber nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen, zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus und die darin waren. Und der Tod und sein Reich gab die Toten heraus und die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Wenn jemand nicht gefunden wurde in dem Buch des Lebens, wurde er geworfen in den feurigen Pfuhl. Einige Schlaglichter aus diesen insgesamt 16 Versen, aber mit einem Schwerpunkt auf diese 3 Verse über das Millennium. Im Millennium spielt der erste und der zweite Tod eine Rolle. Da heißt es: Die anderen Toten wurden aber nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Das ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Jetzt kommt es, über diese hat der zweite Tod keine Macht. Und dann zum Ende dieses Textes heißt es im Vers 14, das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Also es gibt 2 Tode. 2 Tode. Den biologischen Tod und den ewigen Tod in der Hölle. Das sind die 2 Tode, die ein Mensch sterben kann und die er sterben wird, wenn er a. nicht bei Jesus ist und b. wenn er bei der 2. Auferstehung nach seinen Werken nicht als gerechtfertigt erfunden wird. So sagt es die Bibel, der 1. und der 2. Tod. Sie wissen, dass ich dieses Evangelistenwort immer wieder zitiere halt. Wer nur einmal geboren ist, muss 2-mal sterben, eben den biologischen Tod und den ewigen Tod. Wer aber 2-mal geboren ist, von der Mutter und durch den Heiligen Geist, der stirbt nur einmal, nämlich den biologischen Tod, weil er danach sofort weiterleben wird. Das ist hier der 1. und der 2. Tod. Das spielt eine große Rolle im Millennium. Da sind nur diejenigen dann, die da mitherrschen, die eben tatsächlich den Heiligen Geist haben, die zu Jesus gehören, die Heiligen sind, über sie hat ja auch der Tod keine Macht mehr. Die anderen, die müssen fürchten, noch in den 2. Tod zu gehen. Aber über uns, und jetzt ziehe ich uns genau auch damit hinein, hat der 2. Tod keine Macht mehr. Wir wissen, dass die Hölle für uns durch das Opfer von Jesus Christus besiegt ist. An unserem Leben hat der Widersacher keine Macht mehr. Wir sind frei. Auch das ist ein Bild. Wir kommen ins Millennium hinein und jetzt sage ich sterbe. Der Teufel hat keine Macht über mich mehr. Alles, was an mir schlecht war, und es ist vieles an mir schlecht, ist ja durch das Blut von Golgatha getilgt. Der Teufel hat keine Macht mehr. Das ist genau das, was berichtet ist vom Millennium. Der Teufel hat keine Macht an meinem Leben. Der 1. und der 2. Tod, das wird berichtet eben in der Erzählung vom Millennium. Zweitens, die 1. und 2. Auferstehung. Auch das ist eine Differenzierung der Bibel. Auch da muss man immer wieder in der Bibel, auch das sage ich immer wieder, genau hingucken. Was ist die 1., was ist die 2. Auferstehung? Hier kommt etwas ganz Wichtiges. Hier ist eine der 7 Seligpreisungen in der Offenbarung. Also die Offenbarung wird durchzogen von 7 Seligpreisungen. Ich habe Ihnen das auch draufgeschrieben als so einen Exkurs. Vielleicht kommen wir gleich noch zum Ende dazu. Das ist 7 Seligpreisungen innerhalb der Offenbarung gibt, wo ganz, ganz wichtige Dinge ausgesagt wird, ganz wichtige, zentrale Sachen, was den Menschen angeht, was das Existenzielle ist, das Existenziale, was, worum wir nicht drum herum kommen, das müssen wir haben, das ist ganz wichtig. Die sind selig, heißt ja, glücklich zu preisen, das ist das Wichtige, worauf es ankommt. Und hier in der Schilderung vom Millennium, in diesen drei kurzen Versen, heißt es: Selig ist und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung, über sie hat der zweite Tod keine Macht mehr. Also erste Auferstehung heißt, zweite Tod hat keine Macht über mich. Und erste Auferstehung ist die Auferstehung, die für uns sofort passiert, wenn wir an Jesus Christus glauben. Komme ich gleich noch, ich habe noch einen anderen Exkurs vorbereitet, das nochmal vor Augen führen, wo wir schon häufig darüber gesprochen haben, wie das ist, was nach dem Tod passiert. Aber das ist das Entscheidende, dass wir wissen dürfen, dass wenn wir sterben mit Jesus Christus, dass wir teilhaftig sind an der ersten Auferstehung. Jetzt kommen wir noch dazu, zu sagen, ja, Millennium, dann ist das auf einmal wirklich ein Thema für uns, wo wir sagen, wann beginnt es denn? Und jetzt sage ich nochmal, bei Christus, ich gehe davon aus, und das ist jetzt aber, wie gesagt, ich bin wieder beim Indiz. Ich sage jetzt nicht eine Sache, wo ich aufschreibe, belastbare Lehre zu sagen, ich gehe davon aus, dass ich damit direkt hineingesetzt bin in diese Friedenszeit, in diese besondere tausendjährige Herrschaftszeit, wie lange die auch dauern wird bei Jesus Christus, dass ich direkt mit dabei bin. Es wird gesprochen hier in diesem Text vom Millennium vom Totenreich und von der Hölle. Auch das sind zwei Begriffe, ich habe jetzt immer wieder Begriffe mitgenommen, die so gegenüberstehen, aber das wird deutlich eben beim Millennium. Totenreich und Hölle, der Unterschied, die häufig in der Bibelstunde sind, die wissen das halt, dass das ein Unterschied ist. Totenreich ist das Reich, wo die Menschen sein werden, die ohne Jesus Christus geboren sind und wo sie bleiben werden, auch während des Millenniums, auch bis nach der Endschlacht mit dem Satan, bis dann das Weltgericht gehalten wird, wo diejenigen, die bei der ersten Auferstehung dabei sind, also wir, mit zu Gericht sitzen werden über diejenigen, die dann aus dem Totenreich kommen. Das sind all diejenigen, die ohne Jesus Christus gestorben sind. Und diese Menschen, die werden dann, so sagt es die Schrift, gerichtet nach ihren Werken. Und dann wird geguckt, wer steht im Buch des Lebens und wer nicht. Da ist eine Differenzierung. Ich habe das in dem Exkurs unten, ich sage das gleich nochmal mit dem dreifachen Ausgang. Das ist etwas, was viele Leute nicht verstehen, wo ich immer wieder traurig darüber bin, wenn ich mit gläubigen Brüdern spreche und die immer nur von so einem doppelten Ausgang sprechen. Entweder wiedergeboren oder verloren. Das ist nicht korrekt. Wir müssen von diesem dreifachen Ausgang sprechen. Und das wird hier eben auch aufgesprochen, Totenreich und Hölle. Totenreich ist der Ort, der furchtbar ist, der schlimm ist halt, da lobt man Gott nicht. Aber das ist Kindergeburtstag gegen die Hölle. Am Ende der Zeiten, wenn das Weltgericht gehalten ist und die Hölle leer, das Totenreich leer ist, wird das Totenreich genommen und vernichtet werden in der Hölle. Mit dem Satan, mit dem Allen, wird dort hineingeworfen. Also das wird nicht irgendwie nur zum Ende gebracht wie die Erde, sondern das Totenreich selber als etwas Schlechtes wird auch in die Hölle geworfen halt. Offenbarung steht hier drin, 20,14, und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, also der wird dort vernichtet, mit dem Teufel auch zusammen, auch immer hier wieder, Jesus ist der Herr über der Hölle, nicht der Teufel, diese Karnevalsveranstaltungen, wenn die da sich verkleiden und denken, und der Teufel wäre der Chef über der Hölle und dann prüft er die Leute und quält die, er wird gequält und mit ihm werden Menschen gequält, aber nicht der Teufel quält, sondern der lebendige Gott quält. Der lebendige Gott, der uns in Liebe begegnet und sich für uns hat quälen lassen auf Golgatha, ist derjenige, der in der Hölle seine Feinde, seinen Widersacher quälen wird in aller Ewigkeit. Da habe ich noch gestern ein Gespräch mit jemandem, der konnte das nicht glauben. Das ist aber das, was die Bibel sagt. Das tut ja Gott. Es ist ja kein Mensch, der die Leute, der den Satan werfelt, sondern das ist das, was Gott bestimmt, der Schöpfer, über eben seinen Widersacher und alle, die sich gegen ihn stellen. Dann wird in dieser Geschichte auch das so ein Gegenpaar Gog und Magog. Das ist etwas sehr Schwieriges, was diese Begriffe sind. Also es heißt hier Offenbarung 20,8 eben, der Satan wird ausziehen zu verführen die Völker auf Erden, an den vier Enden der Erden, Gog und Magog, und sie zum Kampf versammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Also das sind Feinde Jesu, das ist was ganz Schlechtes, was ganz Schlimmes. Aber in der Bibel ist es nicht ganz eindeutig, sind es zwei Völker, oder ist eben Gog ein Fürst, der im Land Magog ist, oder jemand, der Gog angehörig ist? Also wenn man beispielsweise Hesekiel, also Gog und Magog kommt häufig in der Bibel vor, Hesekiel 38 heißt es, und das Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, richte dein Angesicht auf Gog, der im Lande Magog ist und der Fürst von Rosch, Meschech und Tubal und weissage gegen ihn und sprich, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will an dich Gog, der du Fürst bist von Rosch, Meschech und Tubal, siehe, ich will dich herumlenken und dir einen Haken ins Maul legen und will dich ausziehen lassen mit deinem ganzen Heer, mit Ross und Mann, die alle voll gerüstet sind und sie sind ein großer Heerhaufen, die alle kleine und großen Schilde und Schwerter tragen. Du führst mit dir Perser, Kuschiter, Libyer, die alle Schild und Helm tragen, dazu Gomer und sein ganzes Heer, die vom Hause Togarm, die im Norden wohnen, mit ihrem ganzen Heer. Ja, du führest viele Völker mit dir, und dann wird aber auch berichtet, dass er vernichtet wird. Also hier aber ist die im Hesekiel eben gesagt, dass Gog vermutlich ein Fürst ist, aber eben diesem Fürsten, dem aus Magog, dem aber Leute und andere Völker angehören. Und das ist ein etwas ganz Furchtbares, eben Gog und Magog anzugehören, halt nicht Gegenkräfte, die mit dem Satan, also das sind seine Bataillone, die letztlich mit ihm ausziehen halt. Auch dort hat es immer wieder schon Versuche gegeben, das zu deuten, wer diese Völker sind oder diese Führer der Völker. Das ist, wie gesagt, auch etwas, was im Spekulativen bleibt, aber das, wie gesagt, wird auch angesprochen, dass das passiert im Anschluss an das Millennium. Ich komme nochmal auf den ersten Exkurs, was kommt nach dem Tod? Auch das möchte ich nochmal, weil ich mir genau gedacht habe, dass das gleich auch nochmal gefragt wird, nochmal zu sagen, der dreifache Ausgang. Was sagt uns die Bibel, was passieren wird, wenn wir sterben? Erstens gibt es die Möglichkeit für die, die in Jesus Christus, sie werden sofort weiterleben, unmittelbar postmortal. Johannes 5, 24, 25, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, wer mein Wort hört, glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes und die sie hören werden, die werden leben. Das hat Jesus vor 2000 Jahren gesagt. Das heißt, da findet schon eine Auferstehung statt. Erste Auferstehung hat schon vor 2000 Jahren stattgefunden und findet heute statt. Anderes Wort dazu, Lukas 23, heute sagt er zum Schächerer, wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ist ganz wichtig, erste Auferstehung passiert schon. Und wenn ihr, wenn sie sterben, die sie an Jesus glauben, sind sie bei der ersten Auferstehung dabei. Und wie gesagt, erste Auferstehung und Millennium hat eine ganze Menge miteinander zu tun. Ihr Thema, nach meiner festen Glauben, direktes Erleben mit Jesus Christus nach unserem Tod. Auch das müssen wir mal wissen, wir müssen ihn wieder trennen. Nicht nur die Zeit ist ja relativ, auch unser Denken. Wenn wir sterben, wir haben ja so ein räumliches Vorstellung, die bricht bei Gott alles. Alles, was Gott denkt, Gottes Wirklichkeit ist nicht dreidimensional. Die ist vielfach dimensional, wenn er möchte. Wir können es gar nicht vorstellen, das bricht alles. Also ich warne immer davor, die Endzeit-Dinge mit menschlichem Verstand zu verstehen und zu sagen, ja nochmal, ich muss das alles, ich habe eben gesagt, Glauben, nicht wissen. Wir kriegen diese einzelnen Puzzle nicht miteinander. Aber das, was wir belastbar sagen können, ist, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir ihm vertrauen, dann hat der Tod keine Macht über uns. Wir gehen nicht ins Totenreich. So wie der Schächerer lebt, so wie Jesus hier gesagt hat, werden wir direkt sofort weiterleben. Dann aber davon getrennt zwei Gruppen von Menschen, die eben im Totenreich sind. Und die werden nochmal differenziert. Deshalb muss man vom dreifachen Ausgang sprechen. So sagt Jesus auch in Johannes 5, das ist die ganz wichtige Stelle dazu, wo das alles zusammen ist, aber auch eben hier im Offenbarungswort. Wundert euch darüber nicht, es kommt die Stunde. Also das Erste ist schon jetzt. Es kommt die Zeit und ist schon jetzt, heißt es hier bei Johannes 5, 24 und 25. In Johannes 5, 28 heißt es, wundert euch nur nicht, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens. Das ist die erste Gruppe. Menschen, die Gutes getan haben, werden gehen zur Auferstehung des Lebens. Und da habe ich Ihnen einfach nochmal den Text mitgebracht, Matthäus 25. Ich lese jetzt nicht diese 6 Verse vor, wo dann Jesus sagt, ich bin hungrig gewesen, ich habe mir zu essen gegeben, ich habe Durst gehabt, ich habe mir zu trinken gegeben, ich habe mich gekleidet, als ich nackt war, ich war im Gefängnis, ich habe mich besucht. Und die sagen, wir haben gar keine Ahnung, was wir getan haben. Wir haben gar keine Ahnung, was hier passiert. Und dann sagt Jesus, was ihr meinen Brüdern getan habt, was sie der Gemeinde Jesu getan haben. Der Gemeinde Jesu habt ihr mir getan und dafür kriegt ihr ewiges Leben, nach euren Werken gerichtet. Das sagt die Schrift. Das muss man fein sagen. Dieser Text wird ja heute von all diesen, ich sage jetzt mal, Gutmensch-Theologen in der EKD verbrämt, so nach dem Motto, auf irgendeine Flüchtlingspolitik oder irgendwelche Sozialpolitik in unserem Land. Kann man nicht nehmen. Hier geht es um die Endzeit im Gericht, nicht um irgendwelche Dinge hier und nicht um irgendwelche Menschen, sondern exklusiv um die Gemeinde Jesu, dass die tun, die nicht an Jesus Christus glauben. Und die bekommen ewiges Leben. Fragen Sie mich nicht, was da genau die Kriterien sein müssen, was man da gemacht hat, wie viel Zentiliter Wasser es denn sein müssen, wie die Dinge aussehen, was, keine Ahnung, das kann ich nicht sagen, da kann ich wiederum spekulieren. Aber ich muss sagen, auch da gibt es nach der Bibel klar die Möglichkeit, ewiges Leben zu bekommen. So sagt es auch Matthäus 25, so sagt es auch Offenbarung, zu sagen, es gibt nach dem Gericht auch die Möglichkeit, ohne Glauben an Jesus, das müssen wir mal sagen, Da bricht so alles, wo man sagen muss, ja, aber es gibt ja nur Rechtfertigung allein aus Glauben. Auch das ist zu kurz gesprungen. Hier gibt es aber nach Totenreich, ich sage das mal so, zweite Klasse Auferstehung, spricht die Bibel auch, ist die zweite Auferstehung. Hat nichts mit der ersten Auferstehung zu tun, ist zweite Auferstehung. Aber es gibt eben nicht nur die Auferstehung zum Guten, das ist der zweite Ausgang, es gibt auch die Auferstehung zum Bösen. Johannes 5,29 hat es, die aber Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichtes. Offenbarung 20,13,15 heißt in unserem Text, das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurde geworfen in den feurigen Pfuhl, und das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben im Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Auch das ist ganz wichtig, wenn Leute kommen, so nach dem Motto, die Hölle ist leer. Wir haben jetzt ja 100 Jahre Karl Barth halt mit vielen Dingen hier. Furchtbare Sachen, darf man mich hier, schlimm, also Gott hat die Hölle leer geliebt und all so ein Blödsinn, steht nirgends in der Bibel. Das sind so Vorstellungen, das sind so Spekulationen. Wenn man nur den nimmt, also Gott ist die Liebe, Johannes 4, aber das steht in der Bibel nicht, dass das leer geliebt, sondern die Bibel sagt eindeutig, da sind Menschen in der Hölle. Da ist das Totenreich in der Hölle, da ist der Tod in der Hölle, ist der Satan, das Tier, alle in der Hölle und die werden gequält. Und die Bibel spricht immer wieder, nicht nur hier in Offenbarung, sondern in den ganzen Gleichnisreden von Jesus halt immer wieder. Und er wird sein Heulen und Zähne klappern und ihn habt verloren. Die Geschichte vom Lazarus, alle in der Hölle. Ewige Verdammnis, auch das ist der dritte mögliche Ausgang halt, der beschrieben wird. Und jetzt komme ich nochmal darauf zurück, warum bringe ich das auch nochmal so deutlich. Wenn die erste Auferstehung jetzt schon passiert und wenn das Millennium eng damit zusammenhängt, dann ist es für mich so, ich sage, dass das, wenn ich diese beiden Dinge zusammenführe, ganz klar, wenn ich sterbe, werde ich, wenn ich dann direkt zu Jesus komme, auch dort in dieser besonderen Form in dieser Herrschaft bin. Und das ist die Frage des Millenniums, wie stark diese Herrschaft hier auf Erden ist. Aber ich weiß für mich im Tod, wo immer und wie immer das sein wird, und das kann ich Ihnen nicht beschreiben, aber dass das für mich dort tatsächlich beginnen wird, sofort, weil ich eben teilhaftig an der ersten Auferstehung bin. Deshalb ist das so wichtig, dass wir das klar haben, dass wir sagen, wir werden nicht im Tod sein, nicht im Totenreich, sondern sofort unmittelbar weiterleben. Das ist die erste Auferstehung, da haben wir teil. Und deshalb werden wir auch teilhaftig der ersten Auferstehung und teilhaftig des Millenniums. Das, wie gesagt, diese Ausführungen dazu nochmal, die da ineinander gehen, wo ich sage, das nimmt nochmal etwas, nicht nur etwas, was zukünftig ist, natürlich ist der Tod, der kommt ja auch noch in der Zukunft vor uns, aber nicht in weiter Ferne, wo wir sagen, sonst wo, sondern ich glaube ganz fest, dass mit dem Tod das für uns tatsächlich beginnt, in welcher Form auch immer, dass Gott dann irgendwie einordnet und wie das irgendwann in der Welt sichtbar wird, das kann ich Ihnen nicht erklären. Aber anders kann man diese Gesamtausgaben, sagen der Bibel, dann nicht zusammenstellen. Aber das müssen wir auch nicht. Ich möchte nochmal davor warnen, deshalb hatte ich damit ja angefangen, mit diesem linearen Denken, mit der Relativität von Zeit. Und nicht nur Zeit ist relativ, auch der Raum ist Zeit, die Dreidimensionalität, all diese Dinge, das wissen wir wissenschaftlich und bei Gott sowieso. Deshalb steht er über dem und gibt uns hier nur einen kleinen Einblick in das, was passieren wird, das wir aber nicht dann zusammenwürfeln können und können da eine komplette Lehre draus machen, sonst hätte es die Bibel selber getan, sondern das müssen wir auch so in dem Frakturellen stehen lassen. Dürfen aber wissen, dass wir, wenn wir in Jesus sterben, und das dürfen wir glauben, teilhaftig der ersten Auferstehung sind und damit eben auch im Millennium sind. Nicht wissen, aber glauben. Ich verabschiede mich von den Geschwistern, die uns übers Internet zugeschaltet sind, und wir machen nächste Mittwoch weiter zum Thema Geld. Seien Sie Jesus anbefohlen. Tschüss.